das aber auch im Büro zum Beispiel, im Team, weil das bindet ja noch viel mehr, wenn es eine gemeinsame Idee gibt. Wir Menschen sind ja Resonanzwesen. Dann eben zu sagen, was ist denn unsere Identität hier im Büro, unser Verständnis von Nachhaltigkeit? Wer wollen wir sein, wenn wir in 30 Jahren auf unser Büro zurückgucken? Was wollen wir uns da ins Heft schreiben, wer wir gewesen sind?
Herzlich willkommen zu Neues Bauen, dem Podcast über die Veränderung in der Architekturbranche. Das Team des Architekturbüros Büro Hauser spricht mit VordenkerInnen und PlanerInnen über Nachhaltigkeit, Kulturwandel und positive Zukunftsvisionen.
Zu Gast ist heute Vera Starker von Next Work Innovation. Sie ist Wirtschaftspsychologin und Buchautorin und hat zusammen mit Jette Hopp von Snowheader das Buch New Work in der Architektur geschrieben. Lass uns mit meiner Lieblingsfrage starten. Wer bist du und was machst du?
Wie viel Zeit haben wir? Also, ich versuche es komprimiert zu machen.
Gerne.
Ich lebe in Berlin mit meiner Familie, berate seit 20 Jahren Organisationen in Transformationsprozessen, komme aus der Psychologie, das ist so mein Schwerpunktthema, und bin Buchautorin. So, das ist die große Leidenschaft. Das 14. Buch ist jetzt gerade draußen und es wird wahrscheinlich noch ein paar geben, hoffe ich.
Du hast jetzt ja das Buch New Work in der Architektur geschrieben. Was hast du mit Architektur zu tun, dass du dieses Buch so konzentriert eben auf dieses Thema zugeschnitten hast?
Na, ich könnte jetzt sagen, ich bin familiär vorbelastet, weil meine Schwester und mein Schwager Architekten sind. Aber und ich, während die studiert haben, immer deren Modelle gebaut habe. Das hat mich geprägt. Nein, aber Scherz beiseite. Mhm. Ich habe diese Buchreihe New Work aufgesetzt, angefangen mit der Medizin in 2022, weil aus meiner Sicht dieses Thema halt natürlich sehr generisch auch formuliert ist und es gar keine Blaupause gibt. Und es braucht eine spezifische Perspektive und Formulierung für die einzelnen Disziplinen. Und die Reihenfolge, in der wir das ausgewählt haben, also erst kam die Medizin, dann die Industrie, als drittes die Architektur, hat für mich den Hintergrund, dass die Architektur für die Zukunftsgestaltung in so jeglicher Hinsicht wichtig und relevant ist, dass sie ja einfach diesen Fokus braucht. Ne? Das ist nicht nur diese Klimaperspektive, dass da unheimlich viele Lösungen in der Architektur gefunden werden können, sondern auch diese soziokulturellen Entwicklungen. Ne? Wie entsteht Gemeinschaft? Wie entsteht Identität? Diese ganzen Fragen der heutigen Zeit, auf die hat auch die Architektur eine Antwort. Und deswegen war das für uns so wichtig, das Thema prominent an vorderster Stelle quasi auch mitzugestalten.
Ja, du hast ja die drei Bücher alle über das Thema New Work im weitesten Sinne geschrieben. Was interessiert dich daran so sehr? Wo kommt es her, dass du das Thema so in deinen Fokus genommen hast?
Also ich beschäftige mich ja sehr lange schon mit dem Thema Arbeit. Und das, was wir halt sehen, ist, dass durch die steigende Komplexität bisherige Arbeitskonzepte, die ja in der Regel tayloristisch geprägt sind, das ist 120 Jahre alt, einfach nicht mehr die Antwort bieten, wie wir im digitalen Zeitalter auf die Komplexität reagieren können. Ich will gar nicht so sehr auf die Vergangenheit gucken, sondern aufs Jetzt. Und jetzt muss man sagen, wir Menschen lernen idealerweise mit Unsicherheit, mit Komplexität gut umzugehen. Und dafür brauchen wir aber eben auch eine andere Arbeitsform. Und da beantwortet New Work für mich die Frage, wie kann man im digitalen Zeitalter produktiv, also wirklich im Kern produktiv und gesund erhaltend arbeiten. Weil die Frage ist aus meiner Sicht einfach noch nicht beantwortet. Wir müssen sie diskutieren, und zwar Branche für Branche.
Du hast New Work jetzt schon so ein bisschen angefangen zu beschreiben. Wenn du New Work in einem Satz oder in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest. Ich mag das ganz gerne, zum Anfang Begriffe zu klären. Genau, deshalb, was ist New Work?
Ja, eigentlich ist es fast eine Wiederholung für mich. Beantwortet es die Frage, wie wir Arbeit verändern müssen, damit wir wirksam sind. Weil der Friedhof, der hat ja, den ich noch kennenlernen durfte, der hat ja gesagt, Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. So, jetzt habe ich sehr viele Menschen gefragt, ist das, was du da tust, das, was du wirklich, wirklich tun willst? Und dann haben, also die meisten Menschen sagen, ja. Ne? Das würde ich auch immer wieder tun, aber nicht mehr so, wie ich es machen muss.
Ah ja, okay.
Und deswegen beantwortet New Work für mich die Frage, wie können wir denn arbeiten, dass wir der Berufung wieder näher kommen? Dem Grund, warum wir es gemacht haben, warum wir es gewählt haben als Beruf.
Ja, Die Architektur, du hast gesagt, das ist eins der Bereiche, wo wir in Zukunft auf jeden Fall wirksam werden müssen. Du hast ja über Wirksamkeit gesprochen, wir müssen wirksam werden. Die Architektur oder die Baubranche an sich verursacht einen überwiegend großen Teil des CO2-Ausstoßes weltweit. Wir haben das ganze Thema Klimawandel, Anpassung der Städte und also nur um ein paar zu nennen. Und die Baubranche muss, gerade auch wir als PlanerInnen, müssen darauf eine Antwort finden. Warum glaubst du, dass sich die Arbeitsweise ändern muss oder die Arbeit in den Planungsbüros ändern muss?
Also Architektur wird ja im Büro gemacht.
Ja.
So. Das heißt, die Denkprozesse, die Dialogprozesse, die Kooperationsprozesse, all das findet ja im Büroalltag statt.
Mhm.
So, und die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir beim gleichen Arbeiten bleiben, ein völlig unterschiedliches Ergebnis produzieren, die ist einfach gering. Ja, mhm. Also Veränderung ist immer das Ergebnis von Unterschiedsbildung. Wir müssen gucken, wo müssen wir Unterschiede machen, damit sich eine Veränderung ergibt. Und wenn wir sagen, dass wir reden ja viel von systemischer Transformation in dem Buch.
Ja.
Weil es gibt natürlich ganz viele tolle Einzelfälle, wo man und Leuchttürme, die schon sehr lange mit Nachhaltigkeit unterwegs sind, aber eben systemischer sind wir da nicht. Dann müssen wir überlegen, wo müssen wir einen Unterschied machen. Und da ist natürlich der Ort, wo es gemacht wird, super wichtig, dass wir da einen Unterschied machen. Weil die Grundlogik, wann entsteht Innovation, wann entsteht Kreativität, und zwar wirklich out of the box, also im Sinne von etwas Neues, nicht einer iterativen Verbesserung etwas Bestehenden.
Mhm.
Da sind wir auch immer beim Thema, wie wird kooperiert, wie wird geführt, was für ein Organisationsdesign ist da, was für ein Verständnis, was für ein Menschenbild ist da. Das sind alles Umgebungsfaktoren, die wichtig sind für die Frage der Transformation.
Du bist ja Wissenschaftlerin, das heißt, du hast dir diese Themen ja vergleichend mit vielen Architekturbüros bestimmt angeguckt. Wo stehen wir denn als Planungsbüros da gerade in diesen Bereichen? Wenn wir da so viel nach vorne gehen müssen, könnte es sein oder ist es so, dass wir da gerade an einem nicht so guten Punkt stehen?
Also interessanterweise, das war auch so eine Verwechslung mit unserer Überschrift von dem Buch, wurde sehr häufig gedacht, New Work in der Architektur ist eine Planungsaufgabe für Büros. Und das ist es natürlich auch. Also ihr gestaltet Umgebung und diese Umgebung hat einen maßgeblichen, das brauche ich ja jetzt hier nicht sagen, einen maßgeblichen Einfluss auf Menschen. Ja. Das heißt, wenn wir Kreativität anreizen wollen, der Zusammenhang zwischen Raumgestaltung und so, der ist ja hinlänglich bewiesen. Also insofern ist die Architektur, glaube ich, relativ weit in dieser Fragestellung, wie muss man Büroumgebung gestalten?
Mhm.
Aber in der Frage, wie müssen wir eigentlich die eigene Arbeit verändern, seid ihr ehrlich gesagt ein Stück weit im Beginner. Modus. Auch da gibt es wieder Leuchttürme. Ihr selber beschäftigt euch ja auch intensiv mit dem Thema und auch andere Büros, die ich kennenlernen durfte. Aber systemisch betrachtet sind es Leuchttürme und ist kein Movement. Das ist noch nicht da.
Mhm. Ja, ich finde, das schönste Beispiel ist für mich eigentlich immer, dass so gerade hier in Berlin, das sind dann Architekturbüros, sie haben hier ein kleines Ladengeschäft, da steht dann Egon Eiermann Tischgestell, ja, irgendwelche Designerstühle aus Holz, wahnsinnig unbequem, Akustik null optimiert, da kommt man rein und es halt durch den ganzen Raum durch, da haben sie wie ihre Metallregale mit Materialien drin stehen und dann gibt's aber halt den Gestalterboss, ne, diesen Gestalterkönig, der dann da regiert, und ich finde das ein bisschen. Ja, das ist schon interessant, wie viele Büros dann doch, oder was viele unter so einem Architekturbüro verstehen, ne? Also auch so dieses Selbstbild, diese Selbstwahrnehmung, die man von so einem Büro hat.
Absolut. Und es gibt ja dieses Buch Schwarzer Rolli Hornbrille, der auch so ein bisschen das aufgreift, auch die Stereotypen.
Ja.
Ich hatte ja bei meiner Recherche, wir haben viel Studien recherchiert, natürlich auch dieses Heft in der Hand von der Arch Plus, Unternehmen Architektur. Und ich fand es wahnsinnig interessant, dass dieser alte Diskurs, Beruf, Berufung, ist das überhaupt Arbeit, was wir da tun, dass der noch so aktuell ist. Weil auch da erinnere ich mich, ne, während ich die Modelle für meine Schwester und meinen Schwager gebaut habe in der Küche, dass das schon vor 30, 40 Jahren bei denen im Studium ein Thema war. Und da habe ich gedacht, Donnerwetter, das kann doch nicht sein, dass wir da immer noch stehen. Natürlich ist es Berufung, aber selbstverständlich ist es auch ein hochqualifizierter, kompetenter Beruf. Und wir müssen mal raustreten aus diesen Stereotypen und uns damit befassen. Und für mich sind so diese, das, was du gerade beschrieben hast, diese Plaketten, diese Wiedererkennungsplaketten von, ne, hier wird Kunst gemacht oder hier wird gemacht. Ich glaube, das geht weit vorbei an diesen Transformationsbedürfnissen, die wir jetzt haben.
Warum stehen wir denn heute da noch und haben uns seit 40 Jahren nicht wirklich nach vorne bewegt?
Ich finde es ja so interessant, weil auch das bei der Recherche, wie früh in der Architektur zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen wurde. Das kann man wirklich ganz gut wie so einen roten Faden zurück nachvollziehen. Und dann kam letztendlich die Kapitalisierung, muss man einfach mal sagen. Kapitalisierung, Taylorisierung der Bauindustrie, ja nochmal auch über das ganze asiatische Geschäft. Und ja, das hat halt aus meiner Sicht da voll zugeschlagen. Und dann ist dieser Beruf auch, hat sich entwickelt, ein bisschen zum Handlanger auch des kapitalistischen Systems.
Ja.
Und diese Zeit wurde verpasst. Die wurde einfach verpasst. Ist das Thema Nachhaltigkeit ganz weit in den Hintergrund gerückt und es gab diese einzelnen Büros, die weiter die Fahne hochgehalten haben und auch jetzt in einem Entwicklungsstadium sind, muss man mal sagen, der mich erfreut, ne, wenn ich das sehe, als Laie quasi, was da passiert. Aber ich glaube, dass diese Zeit ein wirklicher Rückschritt war. Da wurde wahnsinnig viel Geld verdient, ganz ohne Zweifel. Aber es war in dieser Beziehung ein großer Rückschritt. Und da war auch, ehrlich gesagt, das war sehr bauindustriell. Da war einfach gefragt, Masse auch zu machen. Und da bist du ganz schnell im tayloristischen System.
Ja, ich habe ein Zitat gefunden. In deinem Buch, beziehungsweise andersrum, hast du ja auch unterschiedliche ArchitektInnen mitschreiben lassen. Du hast ja einzelne Kapitel oder zumindest Teile davon rausgegeben. Und es gibt ein schönes Zitat von Christoph Ingenhoven. Wir müssen Weltmeister des interkulturellen, interdisziplinären Arbeitens werden, wenn wir die Themen lösen wollen, die sich durch 50 Jahre Wachstum und teils gedankenlose Fastfood-Architektur sowie anhaltendes Bevölkerungswachstum aufgetürmt haben. Das beschreibt es ja eigentlich genau, was du gerade gesagt hast, dass wir da eigentlich einen Schritt nach vorne machen müssen.
Ja, und ich finde auch diese Rückbesinnung auf das, was die Architektur kann. Weil ich finde, das ist da gar nicht abgefordert worden. Na, das ist zwar natürlich das Einzelgebäude und noch höher, noch schneller, noch weiter. Aber das, was die Architektur kann, eigentlich auch als Raumgestaltung, das ist da gar nicht abgefragt worden. Und da diese die Rückbesinnung darauf plus die Anpassung an die Komplexität der Zeit. Und da sind wir schon nicht mehr bei Interdisziplinarität, sondern bei sogar Transdisziplinarität. Das ist jetzt der Weg. Und das wollten wir durch das Buch so ein bisschen versuchen, diesen Diskurs in Gang zu bringen, systemischer drauf zu gucken.
Das ist ganz. Ich wollte nämlich gerade die Frage von Inter zu Transdisziplinarität stellen. Du hast sie mir jetzt ein bisschen vorweggenommen. Also wir brauchen mehr Disziplinen, auch außerhalb der Architektur, die mit uns gemeinsam parallel auf die Aufgabenstellung, auf die Probleme gucken. Was ist denn Transdisziplinarität?
Also die Interdisziplinarität ist ja letztendlich, das sind verwandte Berufe aus der eigenen Branche. Ja, und das ist auch richtig und wichtig, gar keine Frage, dass da gemeinsam am Tisch gesessen wird. Und das geht auch bis hin zur Multidisziplinarität. Das sind dann quasi entfernt verwandte Berufe. Aber transdisziplinär ist, dass so jemand wie ich mit am Tisch sitzt, eine Psychologin oder Soziologe oder Sozialpsychologe, weil man auf die Dynamik guckt, auf die gesellschaftlichen Dynamik guckt, auf die soziokulturellen Veränderungen, auf die Megatrends und sagt, und wie kann sich das übersetzen? Wir haben ja dieses Beispiel im Buch gebracht, dieser Megatrend Sicherheit zum Beispiel. Na, jetzt seid ihr quasi natürlich im Studium und in der Ausbildung ganz viel im Kontakt auch mit diesen Megatrends, gar keine Frage. Trotzdem könnte ein Soziologe nochmal völlig anders herleiten, was da gesellschaftlich passiert und wie sich das in Raum übersetzen könnte. Na, und das Design als verwandte Disziplin, das Autodesign, so als Königsdisziplin des Designs, halt jetzt anfängt, Cyberbeasts zu bauen, so wie Elon Musk das tut und sagt, die Apokalypse kann kommen. Also das Sicherheitsbedürfnis wird bedient über Ego-Shooting in den Autos. Und na, wie kann die Architektur dem so ganz klar etwas entgegensetzen, ne? Demokratisierend sein, zusammenverbindend sein? Das sind so die Fragestellungen, die da auftauchen.
Zumal ja das Studium bei vielen auch schon ein paar Jährchen her ist. Und wenn man dann sich nie damit auseinandersetzt, also sich vielleicht zwar dafür interessiert, aber vielleicht auch nicht, aber vielleicht sich wirklich dafür interessiert, aber selbst dann, dass im Job nie abgefragt wird, ne, weil die Projekte einfach ohne Kontext einfach hochgezogen werden, ne, dann ist es natürlich total wichtig, dass man da sich Expertise reinholt von außen und von Anfang an im Prozess auch mit denken lässt, damit das...
Genau. Wir sind ja im postfaktischen Zeitalter ein Stück weit. Und ja, wo jeder irgendwie alles kann. Und ich würde sagen, Gott bewahre, bitte nein, zurück zur Expertise. So, und Architekten können etwas, was andere nicht können. Aber genauso können Sozialpsychologen etwas, was andere nicht können. Und aus der Verbindung dieser Disziplinen wird halt ein Schuh draus. Und wir haben, ich fand es wahnsinnig interessant, so ein tolles Interview mit dem Olaf Grawert auch geführt, das im Buch ist, der auch das Buch sehr gefördert hat, muss man sagen. Der auch an der ETH Zürich unterrichtet. Und er gesagt hat, dass die Studenten auch ganz anders schon da drauf gucken auf das Thema Transdisziplinarität und gleichzeitig an vielen Unis aber noch der Einzelentwurf gefördert wird.
Ja.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Und das ist natürlich problematisch, wenn ich das Einzelne lerne und auf den Meister ausgebildet werde und hinterher soll ich Teamplayer sein. Also da haben wir so eine kontraindizierte Ausbildungslogik. Und das andere, was ich sehr interessant fand, war auch das Interview mit dem Thomas Auer, der ja sehr aus dieser transdisziplinären Kultur schon kommt. Und er auch von amerikanischen Verhältnissen berichtet hat, wo sie in Projekten waren, wo diese Dinge völlig anders schon gelebt werden. Und deswegen, das waren so ganz interessante Perspektiven aus der Praxis. Wo stehen wir denn eigentlich in dem Punkt? Und ja, auch da gibt es schon Leuchttürme, ja, aber kein systemisches Verständnis.
Fall. Ja, wir haben jetzt mehrfach schon von systemischem Verständnis gesprochen. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was das für dich ist?
Also ich komme ja aus der Systemtheorie, ich bin ja systemtheoretisch ausgebildet und wir gucken halt zum Beispiel auf Organisationen oder wir gucken auf die Gesellschaft als ein in Wechselwirkung lebendiges, in Wechselwirkung stehendes lebendiges System, was komplex ist.
Ja.
So, das heißt, ich kann die Komplexität innerhalb dieses Systems nicht reduzieren. Das ist der Unterschied zur Kompliziertheit. Ich muss die Wechselwirkung antizipieren und ich muss versuchen, mit dieser Komplexität umzugehen. Und Menschen können das eigentlich ganz gut, weil wir Menschen sind ja per se komplex. Das weiß man, wenn man dem Ehepartner zum Beispiel an 3 Tagen das Gleiche sagt und am 4. Tag reagiert er völlig anders. Und man versteht gar nicht, warum ist das, ne, das ist das Gleiche, was ich 3 Tage vorher gesagt habe. Andere Reaktion. Das ist komplex. Ich kann nicht linear vorhersehen, was eigentlich passieren wird. Und das hat für uns Auswirkungen, dass die Umwelt komplexer geworden ist. Und da dürfen wir nicht linear sagen, ja, nur wir in der Architektur oder wir Ingenieure oder wir Soziologen, sondern wir müssen sagen, nein, das System müssen wir aus allen Perspektiven begreifen und Hypothesen bilden, wie wir dieses System in die positive Entwicklung reinbekommen. So, ne? Das heißt, wir betrachten nicht mehr Silos, wir betrachten nicht mehr Disziplinen einzeln, wir betrachten immer, gucken immer, wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Landschaft gestalten, welche Auswirkungen hat das auf die Mobilität? Wenn wir wissen, welche Auswirkungen hat das auf die Mobilität, wissen wir auch, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf Gesundheitsentwicklung? Das sehen wir in den Ländern, wo viel Fahrrad gefahren wird. Ne? Welche Auswirkungen hat das wiederum auf Bürostrukturen in der Innenstadt? Und das meine ich mit, wir können das nicht mehr singulär betrachten. Und das ist ja eigentlich der Architektur nahe, systemisch
super
zu denken.
Nah. Das ist super nah. Wenn die Bauherren das zulassen, ich sehe das alles, wir sehen ja auch, es gibt auch die schönen Beispiele, Paris, ne, hat jetzt ja ganz viel für im Thema Mobilität getan in den letzten 3-4 Jahren. Jetzt kamen vor, ich glaube letzte Woche die aktuellsten Zahlen raus, super niedrige Quote von Autofahrenden. Und dafür halt natürlich ganz viel Fahrradfahrende, auch Fußgänger, also alles hoch, also all die gesunden Bewegungsformen, die Straßen, grün, Parkplätze, mehr Gemeinschaftsfläche, also auch wieder ne, die Flächen, die es gibt, eben ein Stück weit demokratisiert, also dem Auto weggenommen, wenn man so will, und den Menschen geben, die nicht in dem Moment Auto fahren. Und wir sehen ja, dass es geht, aber für mich stellt sich schon auch so die Frage, wenn wir eigentlich wissen, wir haben dieses System da draußen, dieses Komplexe. Wir kennen im Prinzip auch die Ansätze oder Lösungsansätze. Dann tut sich eigentlich super wenig.
Ja, das ist so diese Kernfrage. Wann kommen wir in die Transformation? Und da gucken wir immer ein bisschen neidisch auf die anderen Länder. Also ich zumindest tue das.
Ich auch, ja, auf jeden Fall.
Auch die skandinavischen Länder sind auch in vielen Dingen weiter. Wo ist eigentlich der Unterschied? Und ich würde sagen, dass der Dialog wird hier anders geführt. Bei uns polarisieren sich die Dinge schneller. Also das, was mit dem Auto passiert, ist ja quasi ein Kulturkampf.
Ja.
Wir reden gar nicht mehr über die positiven Effekte für die Menschen.
Leider.
So, und dann fangen wir an, uns irgendwie zu verhakeln. Und das ist ein für mich ganz wichtiger Punkt, zu sagen, wie kommen wir in eine Dialogkultur, so der erste Punkt, dass wir einander zuhören, weil das ist das, was die anders machen. Die machen, ne, die Bürgermeisterin von Paris hat ja auch gesagt, die befragt ja auch die Leute. Also bei den SUVs zum Beispiel, bei den Parkplatzgebühren, sie befragt und sagt, wie wollt ihr das haben? Sehr demokratisch, ist auch in den skandinavischen Ländern so mit der Gesundheitsreform zum Beispiel. Wir haben ein viel teureres System, also wir puttern viel mehr Kohle rein, haben einen schlechteren Outcome an vielen Stellen, was so die allgemeine Gesundheitsversorgung anbetrifft, nicht die Spezialmedizin. Und das ist viel demokratischer da. Und deswegen glaube ich, dass wir partizipativer denken müssen. Und dann dafür müssen wir raus aus der Hierarchie. Und da sind wir wieder beim Büro. Na, wenn ich in der Bürohierarchie erlebe, so sowohl Führungshierarchie, kreative Hierarchie, formale Hierarchie und Unterordnung quasi für mich der Standard ist, dann ist es schwieriger für mich, partizipative Prozesse zu gestalten. Und so wird ein Schuh draus. Das heißt, wir müssen überlegen, wie kommen wir in diesen Dialog rein, wie kommen wir in gute partizipative Prozesse. Also ich meine, Stuttgart 21 ist ja der Horror. Ja. Also wenn man das unter dieser Partizipationsperspektive anschaut. Und da gibt es ja auch noch andere Beispiele, wo ich sagen würde, puh, das ist richtig.
Die Berliner Friedrichstraße, Versuche mit der Fußgängerzone.
So, ein Kampffeld. Und das müssen wir deeskalieren. Und ich bin mir aber sicher, ich bin ja ein zuversichtlicher Mensch, ich bin mir aber sicher, dass auch Deutschland diesen Weg schaffen wird. Wir brauchen nur mehr Menschen und deswegen ist wichtig, was wir hier tun und wichtig, was ihr tut und viele andere tun, dass wir immer wieder drüber reden, dass wir nicht aus dem Dialog rausgehen und hartnäckig sind, weil wenn wir uns davon bange machen lassen oder uns frustrieren lassen, dann werden wir es ganz sicher nicht schaffen. Und deswegen denke ich immer, wir haben ja quasi nichts zu verlieren, sondern nur zu gewinnen. Also bitte weiter dranbleiben, hartnäckig bleiben.
Ja, das schmerzt ein bisschen, weil es bedeutet, dass man selber was machen muss. Ne? Und das ist ja immer das, was am meisten Energie braucht. Aber auf andere warten hilft halt nichts. Also
das hilft gar nichts. Und es braucht übrigens deutlich weniger Energie, wenn man, das ist so ein Transformationskern für das Gelingen, wenn man ein eigenes Zielbild hat. Wie erlebe ich mich denn dann, wenn ich ins Tun gehe? Was bin ich denn dann? Mit was identifiziere ich mich? Idealerweise so intensiv die Auseinandersetzung, dass man sich selber wie in einem Hollywood-Blockbuster im Tun sieht. Ja, weil das ist gut für unser Zwischenhirn, da wo die Routine sitzt quasi. Weil das Zwischenhirn kann Bilder. Aber das kann nicht so gut Vorsätze, das sehen wir an den Silvestervorsätzen.
Also,
was ist denn dann anders für mich? Was ist denn dann, also wir brauchen diese Bilder und diesen inneren Dialog.
Aber du meinst gar nicht so sehr ein Zielbild in dem Sinn, keine Ahnung, wenn die Friedrichstraße so wäre, wie es dann aussehen würde, sondern wenn ich ins Tun komme, was sich dann für mich ändert.
Genau, weil das ist 90% des Alltags werden wir über Routine gesteuert.
Ja.
So, und Routine heißt, unser Gehirn guckt in den Rückspiegel, es kommt ein Reiz rein, Gehirn guckt in den Rückspiegel und sagt, hatten wir das schon mal? Und wenn ja, bietet uns das an, was wir vorher gemacht haben.
Ja.
So entsteht Routine und so stabilisiert sich Routine. Wenn wir jetzt aber etwas neu machen wollen, dann brauchen wir ein attraktives Bild und wir müssen uns emotional in Beziehung setzen dazu. Also das wäre dann so, ich bin jemand, der Teil daran hat, dass die Friedrichstraße eine schöne Pariser Straße wird.
Ja.
Ja, und da das aber auch im Büro zum Beispiel, im Team, weil das bindet ja noch viel mehr, wenn es eine gemeinsame Idee gibt. Mhm. Also wir Menschen sind ja Resonanzwesen. Dann eben zu sagen, was ist denn unsere Identität hier im Büro, unser Verständnis von Nachhaltigkeit? Wer wollen wir sein? Wenn wir in 30 Jahren auf unser Büro zurückgucken, was wollen wir uns da ins Heft schreiben? Wer wir gewesen sind? Welchen Anteil hatten wir daran? Und das ist alles natürlich eine emotionale Inbeziehungssetzung zu diesen Herausforderungen unserer Zeit.
Und auch anstrengend, ne? Da musst du dich als Büro dir die Zeit nehmen. Oder dir als Team
ohne das
die Zeit nehmen, das
geht's
zu
nicht.
Tun.
Ja. Und das ist ja Logo, ne? Da sind wir wieder, Veränderung braucht Unterschied. Unterschied braucht Nachdenken. Da sind wir bei der Großhirnrinde und eben nicht bei der Routine. Es sind unterschiedliche Gehirnbereiche.
Du hast jetzt schon drei schöne Knallerzitate an einem Stück gesagt. Wunderbar. Lass uns nochmal ganz kurz zurück auf die Dinge gucken, die sich verändern müssen. Also wir hatten das erste Mal das Thema in der Architektur, ne, also dass wir Weltmeister werden müssen in interkulturellem und interdisziplinären Arbeiten. Dann das zweite, was sich ändern muss, sind die Arbeitsweisen. Also wir müssen von einer Inter- zu einer Transdisziplinarität kommen. Und dann beim Thema Arbeitsweisen habt ihr im Buch das Thema fokussiertes Arbeiten. Warum müssen wir fokussierter arbeiten?
Also wir haben ja gemessen in der Studie, alle 4 Minuten werden wir unterbrochen. Da war zwar explizit kein Architekturbüro dabei, aber Kreativagenturen zumindest. Und wenn wir alle 4 Minuten unterbrochen werden, können wir einfach gar keinen klaren Gedanken fassen, sondern wir gehen in diesen Bewältigungsstress, in den Bewältigungsmodus, was nachweislich uns unkreativer macht und erschöpfter macht und all das. Und ich sag mal, ich unterteile immer die Zeit vor iPhone und nach iPhone. Und vor iPhone war das auch in Ordnung, so zu arbeiten. Die Nachtschichten waren, also es war alles in Ordnung. Aber wir hatten auch Feierabend. Wir hatten diese Verdichtung nicht ansatzweise.
Nee, das stimmt.
So, jetzt leben wir in einer sehr verdichteten Welt. Das heißt, wir müssen überlegen, wir haben ein Überangebot an Informationen, an Reizen. Unser Gehirn nimmt ja Millionen von Reize auf und wir können aber nur pro Stunde 40 dekodieren. Das heißt, wenn ich mich einfach weiter dieser Reizdichte aussetze, die quasi neu ist, dann kommt es zu einer Überforderung im Gehirn. Und damit stressen wir unser Top-Down-System. Das ist der Bereich, wo aus diesen Millionen von Reizen die wichtigsten rausgezogen werden, damit wir sie im Gehirn bearbeiten können. Mhm. Und diese Folgen, die sehen wir an steigenden Burnout-Raten, die sehen wir an steigenden Zahlen psychosoziale stressbedingte Erkrankungen. Und dann sehe ich auf der anderen Seite in der Architektur so ein bisschen dieses Romantisierte damals noch, als wir die Überstunden und die Nachtarbeit gemacht haben. Und dann sage ich, ja, das war bestimmt eine super tolle Zeit, aber das war vor dem iPhone. So, und deswegen müssen wir gucken, wie ist ein Arbeiten jetzt eigentlich anders? Und das heißt, wir müssen Fokus haben, um Bestleistung zu bringen. Es hat also was mit Best- und Höchstleistung zu tun. Die liegt nämlich im Fokus und nicht im Hin- und Herschwenken. Und sobald wir erschöpft sind, geht da oben sowieso nichts mehr. Da verwechseln wir dann Produktivität mit Beschäftigtsein. Das heißt, wir müssen auch lernen, dass es gut ist, wenn man sagt, ich war jetzt 3 Stunden, ich habe 3 Stunden intensivst gearbeitet, ich gehe jetzt nach Hause. Mhm. Und da wird man natürlich sehr sparsam angeguckt im Moment noch.
Sehr, sehr sparsam.
Ja? Und ich höre ja auch das Generationenbashing, ne, dass man sagt, oh, die jungen Leute, ja, und die wollen ja alle gar nicht mehr.
Die wollen gar nicht mehr arbeiten.
Ja, ne? Aber das hat der Soziologe Martin Schröder widerlegt. Die Arbeitsmoral der Jüngeren ist nicht schlechter als die der Älteren. Die Jüngeren äußern nur deutlicher, dass sie es gerne anders hätten. Und die anderen machen es halt, also die verkneifen sich das halt. Aber der Wunsch ist genauso da, in ein anderes arbeiten zu kommen. Und ich sage immer, wenn die Digitalisierung uns was bringen würde, uns Menschen, in der Wissens- und Kreativarbeit, dann müsste es bedeuten, dass wir gleich produktiv bei weniger zeitlichem Einsatz sind.
Müsste so sein.
Dann hätten wir den Return on Invest. Und da sind wir einfach noch nicht, muss man mal ehrlicherweise sagen.
Nee, ist auch ein bisschen die Hoffnung, die Menschen oder Firmen in die KI setzen, dass von der Seite ein bisschen Schützenhilfe kommt, dass wir produktiver durch Digitalisierung werden. Du hast dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, ich finde, es ist so, wenn man damit, ich gucke jetzt mal zu uns ins Büro, ne? Also wir diskutieren das auch, Fokusarbeitszeiten, ne? Also wir erlauben jedem, jeder kann sich Fokusarbeitszeiten markieren, kann sich dann Kopfhörer aufsetzen, alles easy. Wir schaffen jetzt auch Fokusarbeitsräume, richtig? Super. Also wo ich mich dann zum fokussierten Arbeiten mir den Raum buchen kann, mach die Tür zu, kann dann da arbeiten. Aber die Grundfrage, die ich immer wieder höre, ist ja, wenn ich jetzt, ich bin jetzt an einem Punkt, keine Ahnung, ich bin Junior-Architekt oder ne, ich brauche eine Info. So, wenn ich die nicht kriege, also wenn ich jetzt nicht sofort zum Senior-Architekten oder zu irgendjemandem im Büro gehe, der das Wissen hat, dann kann ich nicht weitermachen. Ne? Und ich sage dann immer, naja, aber dann sozusagen, dann ist der andere, den du dann fragst, der ist dann raus aus seiner Arbeit, braucht wieder eine halbe Stunde, bis er da wieder in derselben Fokustiefe ist. Macht es doch wenigstens mal asynchron. Also schreib ihm eine Slack-Nachricht oder im Team-Chat deine Frage und trotzdem kommt dann mal die Antwort, ja, aber dann kann ich nicht weiterarbeiten. Mhm. Was wäre denn da aus deiner Sicht ein Lösungsansatz, wie man das auflösen könnte?
Also interessanterweise machen wir ja jetzt so einen Prozess mit einem, ein erstes Architekturbüro macht jetzt mal den kompletten Focus-Company-Prozess. Also ich werde darüber berichten. Wir sind sehr gespannt, was die für Lösungen finden. Grundsätzlich muss man sagen, reicht es eben nicht, nur diesen Block im Alltag zu setzen, sondern wir müssen die komplette Arbeitsorganisation angucken. Das heißt, wenn ich weiß, was möchte ich in diesen 2 Stunden bearbeiten, dann muss ich mir vorher überlegen, von wem brauche ich was dafür. Und das heißt, wir reden auch über eine viel diszipliniertere Arbeitsorganisation. Da kommt man nicht rein und trinkt erstmal einen Kaffee und redet, also ich übertreibe jetzt, ne? Redet erstmal ein bisschen so.
Zugespitzt.
Ja, und dann stolpert man in die Fokuszeit rein und denkt, oh je, meine, jetzt kann ich ja gar nicht weiter, weil da brauche ich ja was. Sondern das ist ein sehr diszipliniertes Vorbereiten dieser Zeit, um sie optimal zu nutzen. Und das heißt aber auch von 9, also die meisten Unternehmen machen das von 10 bis 12, von 9 bis 10. Gibt es keine Meetings im eigentlichen Sinne, sondern da ist man bitte erreichbar für genau diese Rückfragen, um optimale 2 Stunden zu haben. Und das, was viele berichten, die das machen, ist, dass sie sagen, der Tag nimmt einen ganz anderen Verlauf, ist einfach nicht mehr so stressig und sie schaffen deutlich mehr. Also es ist wirklich diesen Effekt zu sagen, ich gehe da raus und denke, yes, ich habe richtig was geschafft. Und das ist ja der Aspekt, der uns letztendlich zufrieden macht, ne? Wenn wir uns produktiv erleben.
Das heißt, ich stelle mir jetzt so vor, man trifft sich 1 Stunde, alle rennen wild durch die Gegend, stellen alle ihre Fragen, alle werden ihre Fragen los, man macht ein Design-Review, ne, dass einfach mal alle auf alles drauf geguckt haben, die drauf gucken wollen oder müssen. Man hat alle seine Fragen losgeworden und dann zieht sich ab 10 jeder zurück und dann wird 3 Stunden produktiv gearbeitet.
Ja, das... Ja, theoretisch ist das so, wobei...
In meinem Kopf ist es ein cooles Zielbild, ehrlich gesagt.
Ja, Focus Company heißt auch, also unser Ansatz heißt auch, lass es uns ausprobieren.
Ja.
Na, und wir messen vorher, wir messen nachher und wir gucken, ist das wirksam. Und das hat mich so begeistert, auch an dem Ansatz von Snøhetta, die seit 30 Jahren in Oslo auch an der Arbeit arbeiten. Das ist für die einfach total klar.
Ja, das ist echt cool.
Und das ist ja auch unser Anreiz, den wir mit dem Buch hier setzen wollen, zu sagen, Leute, fangt an der Arbeit zu arbeiten, wie ihr miteinander, wie ihr führt, um zu gucken, was macht euch noch produktiver, was fühlt sich besser an und bitte nicht mehr ein immer wieder Aufwärmen dieser alten Fantasterei von 14 Stunden plus, also Leben und Arbeiten auf der Arbeit quasi.
Ja.
Also ich würde sagen, probiert es mal aus und dann wird es sehr interessant sein, das zu berichten. Es ist aber wirklich ein wichtiger Aspekt, ne? Wir brauchen ein Stück mehr Tagesdisziplin.
Ja.
Ohne die geht es nicht. Also Fokus schon auch, mit wem muss ich eigentlich über was sprechen?
Ja.
Wie organisiere ich das? Und dafür ist eben wichtig zu sagen, was haben wir denn davon, wir alle, wenn wir das jetzt machen, wenn wir diese Disziplin einsetzen? Und da muss aus meiner Sicht dieser Beteiligungsaspekt kommen, zu sagen, naja, zum Beispiel fordern wir einfach keine Nachtschichten mehr ein oder wir fordern die Überstunden nicht mehr ein, weil unser Ziel ist es, dass auch zum Beispiel Frauen, die Mütter sind, oder auch Väter, die in Betreuung sind von Kindern, dass die bei uns in Teilzeit arbeiten können, hochproduktiv. Dass bei uns die Überstunde nicht normal, sondern die Ausnahme ist. Und das sind, finde ich, alles ganz gute Zielbilder dafür, dass man sich diszipliniert, aber dass jeder gefragt.
Ja. Ja, das ist schon was anderes, nicht einfach den Tag reinzuarbeiten, sondern sich bewusst zu überlegen, was mache ich denn heute? Muss ja nicht Überblick über meine To-Dos haben und meine Aufgaben. Das ist schon ein Stück weit ein Kulturwandel für einige. Viele vielleicht sogar.
Ja, wir reden ja in Deutschland schon lange auch über Selbstorganisation, Selbstverantwortung im Kontext von New Work.
Ownership.
Ja, und wir gucken immer Richtung Führung und sagen, naja, die lassen das ja nicht richtig zu und deswegen passiert es ja nicht. Nee, das ist die Hälfte der Miete. Das eine ist, dass die Führungskraft den Raum dafür gibt, aber das andere ist auch, dass man sie auf den Hintern setzt und sich selbst organisiert. Und es ist echt nicht trivial.
Nee, gar nicht.
Das muss man so, ich bin ja sehr lange schon selbstständig, ich musste das früh lernen, weil da ist niemand quasi, der sagt, mach das mal so.
Nee.
Und das ist eine Herausforderung. Und da ist es manchmal ganz angenehm, wenn man durch andere ein Strukturierungsangebot kriegt, zum Beispiel in Form von Meetings.
Ja.
Na, dann kriegt man 10 Meeting-Einladungen, man denkt, wunderbar, der Tag ist verplant.
Ja, also dieses Ownership oder dieses Thema Ownership ist was natürlich, jeder wünscht sich das natürlich. Also oder ich zumindest höre das von ganz vielen, dass und gleichzeitig kommen halt ganz viele Studierende aus der Uni raus, die es eigentlich in der Theorie können müssten, weil ein Studium ist ja auch irgendwie hoher Anteil Selbstorganisation. aber irgendwie ist das Thema wirklich dann Verantwortung für die eigene Zeit. Ich kann ja jede Arbeitsstunde nur einmal einsetzen. Ja. Ne? Also natürlich mache ich das auch für mein Unternehmen, ich mache das für das Projekt. Ne, dass das, aber natürlich auch für mich, also ich als Ruben habe keine Lust, meine Arbeitszeit irgendwie sinnlos zu verbringen. Also ist ja auch Lebenszeit,
exakt,
ne?
Exakt.
Meine Lebenszeit sinnlos zu verbringen. Also ich möchte die ja schon so effektiv wie es irgend geht einsetzen.
Deswegen bin ich auch so kritisch, also mit diesem Thema der Zufriedenheit, diese Zufriedenheitsorientierung, weil das ist so eine einseitige Betonung von Flexibilität und Freiheit und Zufriedenheit. Und das kippt. Und wenn jetzt die Architektur, Büro, Inhaberinnen und Inhaber sagen, Herr, Fachkräftemangel, wir müssen das jetzt mitmachen, weil sonst kriegen wir die Leute nicht mehr, dann ist das eine Einbahnstraße. Das hat aber wenig damit zu tun, gemeinsam eine Leistungsgemeinschaft zu werden. Und deswegen ist in meiner Formel die Schwester oder der Bruder oder der Zwilling von Freiheit die Verantwortung. Das heißt, in dem Augenblick, wo man im Team, wo die Leute Verantwortung tragen, kann auf der anderen Seite auch Freiheit entstehen. Und deswegen, ich finde diese einseitige Betonung von Bedürfnissen, finde ich schwierig. Es muss immer in einem Dialog von Verantwortung, also in diesem Wechselspiel Verantwortung, Freiheit, Verantwortung, Flexibilität passieren. Mhm. Weil jede Organisation hat ein Ziel, einen Zweck. Und bei euch ist das eben wunderbare Umwelten zu gestalten, also baulicher Art, gleich, ob es Häuser oder Innengestaltung ist oder wie auch immer. Und das ist der Zweck, warum es euch gibt.
Ja.
Und idealerweise werdet ihr seid vielleicht auch ein Hochleistungsteam, wo alle Verantwortung dafür tragen, dass das Beste da hinten rauskommt aus diesem Kreativprozess. Und das kann Freude machen. Und im Moment und Selbstwirksamkeitserleben, Kompetenzerleben, Bedeutsamkeitserleben, also die Liste ist lang von Potenzial, die Arbeit bietet, vor allen Dingen Berufungsarbeit bietet. Und deswegen ist diese einseitige Betonung aufs Ich und auf die eigenen Bedürfnisse aus meiner Sicht schwierig. Und ich würde immer sagen, raus aus dieser Einbahnstraße.
Ich denke, diese ganzen Themen mal als Team, viele Architekturbüros sind ja eher kompakter, eher kleiner, ne? Oh, ich denke mal so, das ist schon eine Herausforderung, ne? Wenn, keine Ahnung, man ist zu zehnt, arbeitet an Projekten, ackert die ab, weil man Rechnung schreiben muss. Und dann dafür Raum zu schaffen, solche Dinge mal neu zu denken. Ich muss es ja als Team ausprobieren irgendwann. Ich kann ja selten eine Blaupause nehmen. Vielleicht kann ich mir Inspiration suchen, ne? Für wie ich Dinge ausprobieren kann oder was ich ausprobieren möchte. Aber einfach nur eine Blaupause nehmen und dann umsetzen, das geht ja nicht. Das heißt, ich muss mir irgendwie die Zeit nehmen, Sachen zu besprechen, zu diskutieren, auszuprobieren. Und da sehe ich ein mega Problem für solche Transformationsideen in Büros umzusetzen.
Also den Raum zu gestalten für Arbeit an der Arbeit.
Genau.
Das geht nicht ohne, in der Tat. Aber hier ist wieder die Frage, was passiert, wenn wir es nicht tun?
Ah ja, interessant. Ja.
So, und ne, weil wir müssen ja gucken, lohnt sich dieser Invest?
Ja.
Ja, und da ist das szenarische Denken und Arbeiten ist ja sowieso etwas, was auch eurer Disziplin nahe ist. Und es gilt für Arbeit genauso. Was passiert, wenn wir es so machen? Was passiert, wenn wir es so machen? Und da würde ich immer sagen, für mich ist das ja quasi kein Kostenpunkt, sondern für mich ist es eine Investition in Exzellenz, eine Investition in produktives Arbeiten, eine Investition in Wohlbefinden. Also wir haben so viele positive Effekte. Und dann braucht es eben den Unternehmer oder die Unternehmerin, die sagt, ja, diese Effekte sind für mich als Inhaberin, Inhaber hochinteressant und wir setzen uns jetzt auf den Hintern und fangen an. Und das auch wieder, was mich sehr fasziniert hat an Snøhetta, die sagt, wir machen Weltarchitektur. Also wir machen wirklich exzellente Architektur, weil wir konsequent auch an der Arbeit arbeiten. Also die sehen einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem. Ich habe den Fragen gestellt, so ja, was wäre denn eigentlich, wenn ihr das nicht tun würdet? Und dann hat sie gesagt, das kann ich gar nicht beantworten. Das ist undenkbar für uns. Jetzt muss man sagen, skandinavische Mentalität ein Stück weit. Das ist ein bisschen anders, aber es das heißt ja nicht, dass wir davon nicht ein bisschen lernen können.
Nee, auf gar keinen Fall.
Und deswegen ist die, was habe ich zu gewinnen, wenn wir das tun, den Alltag mal anhalten? Und was sind die Gefahrenpotenziale, wenn ich es nicht tue? Wir wollen jetzt, wir sind jetzt einfach oft angesprochen worden, ja, kann man sowas eigentlich mal messen? Und ich starte jetzt mit einem Institut, die sind so Befragungsexperten und entwickeln jetzt so eine New Work-Befragung, die auch, ich sag mal, mit geringem Budget pro Büro funktionieren kann. Das ist ja irgendwie auch wichtig. Damit, wenn Büros mal gucken wollen, wo stehen wir denn eigentlich? Mhm. Um dann zu sagen, keine Pille ohne Diagnose. Jetzt kann man gucken, wo sind denn unsere Handlungsfelder? Wo haben wir denn eigentlich die größten To-Dos? Und dann muss man auch gar nicht alles auf den Kopf stellen, sondern erstmal sagen, hier, dieser eine Punkt, da haben wir keine...
Das ist der größte Hebel.
Das ist der größte Hebel. Ja. Und genau um das Thema kümmern wir uns jetzt mal. Mhm. Weil wenn das zu groß ist und zu komplex, dann geht man automatisch in die Vermeidung. Denkt man, wir kümmern uns drum irgendwann.
So. Wir haben eh keine Zeit. Selbst wenn wir es anfangen, können wir es nicht zu Ende kriegen, weil...
Ja. Genau. Und deswegen brauchen wir so ein Deep Dive, mal zu gucken, wo ist der größte Hebel, das größte Handlungsfeld. Und das wird pro Büro anders sein.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hilft tatsächlich, weil dann ist es natürlich eine kleinere Sache, wo man weiß, okay, damit kann ich mal anfangen und ich weiß, das hat könnte vermutlich eine gute Wirkung haben erstmal. Mhm. Und ich glaube, das Anfangen, überhaupt mal was zu tun, ist, glaube ich, auch... mental, glaube ich, wichtig, dass man mal aus so einem Problemraum rauskommt und in so einen Lösungskontext reingeht.
Absolut. Das ist eines meiner Leidenschaftsthemen quasi, ne? Was ist, wenn wir alle durch die Geisterbahn fahren und sagen, wie schrecklich alles ist und uns wechselseitig bestätigt? Also dann kommt die Ohnmacht. Und wenn die Ohnmacht da ist, dann geht maximal noch die Routine.
Mhm. Das müssen noch so viele Architekturbüros kennen.
Also das ist natürlich auch, wir haben so, ich sag mal, Gesprächscodes. Ne, das sehen wir in verschiedenen Branchen. In der Medizin zum Beispiel gibt es auch so Gesprächscodes. Da macht einer den Auftakt und sofort ratatatapeng, macht die Gruppe mit und dann sind sich alle einig, sehr schnell, dass das Gesundheitswesen eine Katastrophe ist. Und sie sind wahnsinnig gut gebunden in dem Augenblick. Mhm. Das sind so In-Group-Out-Group-Logiken. Wir hier, wir sind quasi die Guten, wir haben es gecheckt. Mhm. Und der Rest ist halt, ich formuliere es mal vorsichtig, schwierig. So. Und es gibt diese Gesprächscodes. Wenn jemand quasi in Vorlage geht, dann macht's. Mhm. Und das hat die Architektur. Genau.
Bam, bam,
und das hat die Architektur auch. Und einen Unterschied macht schon, wenn man sich sagt, nee, da steige ich jetzt nicht drauf ein. Wollen wir hier mal einen Unterschied machen und sagen, okay, wir nehmen wahr, da gibt es ein kritisches Momentum, wo ist eine Handlungschance für uns? Also das direkte Umlenken, und das hat auch nichts mit Ignorieren zu tun oder mit rosa anpinseln oder so, sondern das hat einfach was damit zu tun, in die Handlung zu kommen. Mhm. Und das aktuelle Buch jetzt hat, das heißt Mut zur Zuversicht, weil ja gerade ganz Deutschland durch eine Geisterbahn fährt quasi.
Absolut.
Und wir nur sagen, das Tun ist das macht den Unterschied. Und das kann man sogar im Gehirn sehen, wenn man anfängt zu tun in einer Situation, die hochbelastend ist, dass im limbischen System gibt es ja diese Mandelkerne, die Amygdale, dass die kleiner werden wieder, ne? Dass die weniger feuern.
Interessant.
Das heißt, das Erregungsniveau geht runter. Es ist das Tun. Und deswegen braucht es auch nicht das große Tun direkt zu sein für die Büros. Aber ein Tun rausziehen und das aber mit einer gewissen Konsequenz bespielen und einen Fokus drauf halten. So, das könnte zum Beispiel dieses Thema fokussiertes Arbeiten einführen. Könnte ja sowas sein. Man hat direkt einen Win für die Produktivität und man hat Veränderung. Und deswegen, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele gute Ansätze, wo man im Kleinen schon probieren kann, bevor man sich vielleicht an die größeren Themen auch dran wagt.
Ja, das sehe ich voll, ja. Die Dinge, die sich ändern müssen, da gibt es noch zwei Punkte auf der Liste, die ich gerne noch mit dir kurz besprechen möchte. Das eine ist Organisationsstrukturen. Genau, was muss sich da ändern?
Also, ich habe es ja vorhin mal kurz so erwähnt, ne, es scheint ja drei Hierarchien auch in Architektur in vielen Büros zu geben. Es gibt einmal die formale Hierarchie, weil das sind GmbHs oder welche auch Gesellschaftsformen auch immer und die brauchen eine Formalstruktur. Mhm. So. Dann gibt es die zweite Hierarchie, das ist eben die Führungshierarchie, da wo man Führungskräfte ernannt hat. Und die dritte Hierarchie ist ein Stück weit, zumindest im Meisterdenken, die kreative Hierarchie. Und die Organisationsstruktur von der GmbH, nehmen wir jetzt mal an, ist eine GmbH, die würde jetzt nicht unbedingt auf den Kopf stellen. Aber man könnte ja sagen, und das ist in meinem Verständnis im agilen Arbeiten ist es so, wir haben diese Formalstruktur, weil die brauchen wir, aber die Formalstruktur greift nicht in den kreativen Prozess ein. Das heißt, wir trennen quasi, und die Personen, die beides machen, haben zwei Hüte auf. So. Der zweite Punkt ist diese Führungshierarchie. Jetzt muss man sich ja fragen, was ist denn dann Führung heutzutage noch? Und wir kommen ja aus tayloristischer Perspektive, oben wird gedacht, unten wird gemacht. Wie kommen wir eigentlich in ein anderes Fahrwasser? Wie kommen wir in eine höhere Selbstorganisation? Wie kommen wir in eine höhere Selbstverantwortung? Also da würde man gucken, wie selbstverantwortlich sind denn eigentlich die Leute bei uns? Oder muss die Führungskraft ständig sagen, mach mal hier, mach mal da, warum machst du nicht das, warum hast du nicht so? Also das ist so ein Indikator dafür, dass ich sagen würde, Einbahnstraße, Achtung, ja, da geht was, da geht was. So, und der dritte Punkt eben die kreative Hierarchie, und die wird bei euch natürlich sehr deutlich auch erlebt. Und da muss man halt überlegen, ist es der Weg, wie wir das haben wollen, dass es quasi den oder die kreativen Köpfe gibt und der Rest ordnet sich ein Stück weit unter. So, da kommen zum Beispiel so Sachen wie psychologische Sicherheit ins Spiel. Na, man kann ja den oder die Genius im Büro haben, gar keine Frage, ist auch hervorragend. Wir wollen ja nicht Leistung sozialisieren quasi. Aber dürfen andere trotzdem, fühlen die sich sicher genug, trotzdem was kritisch zu hinterfragen? Fühlen die sich selbstbewusst und sicher genug, auch mal zu sagen, nee, ich hätte einen anderen Entwurf oder ich würde eine andere Linie besser finden, die wir danach verfolgen. Und in Büros, wo eine hohe psychologische Sicherheit ist, findet es statt, obwohl es den Meisterdenker gibt, männlich, weiblich, divers. Und da, deswegen ist es nicht per se die Abschaffung des Meisterdenkers bei Snøhetta. Snøhetta heißt Snøhetta, weil sie ganz bewusst gesagt haben, sie wollen dieses Prinzip nicht. Sie wollen keine kreative Hierarchie. Ja. Na, jetzt muss man das ja hier nicht auf den Kopf stellen, aber wir sehen ja schon, dass die Büros eben häufig nach den Personen auch benannt sind, auch wie bei euch. In der Tradition ist das in Deutschland einfach sehr häufig. Und das muss man nicht auf den Kopf stellen. Man kann aber an der psychologischen Sicherheit arbeiten, dass das kein Hindernis ist im Alltag. Und man nicht permanent das sind so metareflektive Prozesse, ne? Darf ich das jetzt sagen? Darf ich jetzt was Kritisches? Gucken die anderen komisch, wenn ich jetzt mache? Und das raubt einfach einen großen Teil der kreativen Energie.
Ja, ist ja schon ein bisschen typisch, ne? Er oder sie ist ja nur Praktikant, Praktikantin. Ja. Und was weiß die denn schon? Was weiß der denn schon?
Ja, und ich brauche ja, muss man, wenn man es mal auf den Punkt bringt, einen stabilen Selbstwert. Wenn ich seit 20 Jahren in dem Beruf bin und da kommt da so ein junger Flo und erklärt mir die Welt, weil er gerade frisch von der Uni kommt, irgendwas gelernt hat, dann habe ich ja nur zwei Möglichkeiten. Also jetzt, wenn man ein bisschen grob das sagt. Ich kann aufmerksam zuhören und denken, Donnerwetter, das finde ich interessant. Oder ich kann sagen, und dann bin ich in meinem Selbstwert betroffen, was willst denn du eigentlich von mir? Ich mache das hier seit 20 Jahren, mein Freund. So, ja, das ist wie gesagt ein bisschen holzschnittartig, aber da mal bei sich selber zu gucken, wie reagiere ich denn eigentlich auf das Selbstbewusstsein der jüngeren Generationen, die da kommen. Und idealerweise sind auch, also ich bin ja Generation X, deswegen sage ich mal wir in der Generation X so souverän, dass wir zuhörend neugierig auf diese jungen Leute gucken, auf die Praktikantinnen und Praktikanten und sofort mehrwertorientiert überlegen, was bringen die an Power mit, was uns hier helfen kann, auch wenn es völlig anders ist als das, wie ich sozialisiert bin.
Ja, gut, voll gut.
Ja, und da gibt es einfach viele, die so ein bisschen am Selbstwert dann knabbern und anfangen abzuwerten. Das ist Potenzialverschwendung.
Ist es. Der letzte Punkt von dem, was sich ändern muss, ist, es braucht Orte für konzentriertes Arbeiten, Orte für Gemeinschaft und Orte für kreatives und kollaboratives Arbeiten. Mhm. Genau, was ist denn die Kernidee dahinter?
Also die Raumdiversität, wenn man es mal so nehmen will, die ist aber nicht nur tätigkeitsbezogen, also im Sinne von, ich muss viel telefonieren, also brauchen wir Boxen oder ich muss viel konzentriert arbeiten, deswegen brauchen wir ein Bibliothekszimmer, sondern auch, wir haben ja auch typologisch unterschiedliche Menschen, ne? Also ich bin in der Tendenz eher introvertiert, mich könnte man einfach nicht in ein Großraumbüro setzen. Ich wäre nach einer Stunde wäre ich fix und fertig. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht sehr viel stärker mindestens neben dem ästhetischen Anspruch und dem funktionalen Anspruch, quasi so einen neurofunktionalen und arbeitsbezogenen funktionalen Anspruch mit ins Spiel bringen. Und ich sehe ja viele Organisationen, die, also jetzt Unternehmen, die so gar keine Ahnung haben, sage ich mal, von dem, was ihr tut, und sich Einrichtungsberater holen. Das will ich jetzt gar nicht abwerten, aber das, was wir da sehen, ist, dass eben nicht diese funktionalen Zonen entstehen, die quasi die unterschiedlichen Tätigkeiten optimal unterstützen. Und das sollte der Raum ja können. Und deswegen ist es eine Fachfrage, wo man dann eben Leute wie euch fragen muss und nicht bitte nach dem Geschmack gehen darf. Also es darf auch schön sein, ne? Gar keine Frage. Aber
es sollte
auch schön sein, aber wir müssen viel stärker über die Funktionalität kommen. Ja. Und das sind mehr als nur Telefonboxen.
Viel mehr, ja. Ja, ich glaube, das Kernthema ist einfach, dass Menschen wirklich unterschiedlich sind. Wir machen unterschiedliche Tätigkeiten, auch im Laufe eines Tages. Ja. Und im Idealfall haben alle diese Tätigkeiten und diese unterschiedlichen Menschen Orte, wo sie arbeiten können. Also Zonen, unterschiedliche Zonen, wo sie die Arbeit erledigen können. Und ich finde auch tatsächlich, ich arbeite sehr gerne bei uns hier im Büro, aber ich verstehe das voll, wenn man bestimmte Tätigkeiten eher zu Hause machen möchte. Aber ich glaube, wenn man sowas mitdenkt, dann ist auch, glaube ich, allen auch geholfen.
Ja. Und die von der Grundlogik her, wenn wir das immer in der Paarung tun, Freiheit, Flexibilität und Verantwortung. Mhm. Dass ich nicht einfach sage, ja, ich bleibe jetzt mal zu Hause, sondern dass ich ganz kurz mal darüber nachdenke, braucht in dieser Zeit jemand was von mir? Ja. Und wie kann die Person mich erreichen? Wenn diese Verantwortung da ist, dann ist volle Flexibilisierung möglich, weil das dann nicht passieren kann, dass jemand blöd da sitzt und nicht weiterkommt. Ja. Und da müssen wir so ein bisschen dran schrauben. Vielleicht noch auch so ein lustiges Beispiel aus dem Thema Raum. Wir beobachten ja jetzt gerade aus dieser Desk-Sharing-Perspektive, was passiert da eigentlich? Mhm. Und dann hatte ein Unternehmen, die hatten drei Großräume. Das war auch baulich nicht zu verändern, muss man sagen. Das ging einfach nicht mit dem Vermieter und so. Und dann haben die Leute gesagt, na gut, wir haben Focus Company gemacht. Dann haben die gesagt, wir machen aus einem Büro machen wir eine Großraumbibliothek. Da wird nicht gegessen, da wird nicht gesprochen. So. Und dann gab es eben dieses digitale Raumbuchungssystem und dann ging das Mallorca-Prinzip los. Dann haben die Leute angefangen, für Wochen diese Bibliothek vorzubuchen. Also quasi ihre Handtücher morgens am Pool auszurollen, auf den besten Liegen. Das hat natürlich Streit gegeben. So, dann haben wir uns wieder zusammengesetzt und gesagt, okay, es hat Streit gegeben, was ist die Lösung? Dann haben die es ausgeknobelt, haben gesagt, wir machen aus dem zweiten Büro auch noch einen Bibliotheksgroßraum. So, und dann haben wir uns hingesetzt und haben geguckt, was passiert jetzt? Kommt das dritte auch noch? Interessanterweise kam das nicht. Das heißt, die sind dann mit ihrem Buchungssystem gut ausgekommen, dass ein Großteil der Mannschaft in den Ruhenräumen arbeiten konnte und der Teil, dem das nicht so wichtig war, in den anderen Räumen. Und diese Konflikte über Desk-Sharing und Buchungssystem, die sehen wir in vielen Unternehmen und die muss ich auch mitdenken planerisch. Wie kann da eine Varianz auch entstehen und was für eine Typologie von Menschen habe ich hier? Und das kann man jetzt nicht eins zu eins aus der Tätigkeit ableiten, aber es gibt schon Tätigkeiten, die sind deutlich introvertierter als
das auf jeden Fall. Ja,
manche andere. Aber es gibt auch Lust, also wirklich interessante Konflikte, die da entstehen.
Ja. Es gibt auch schöne Beispiele von IBM, die haben das ja auch gemacht und an dem ersten Tag, als dann das eingeführt hatten, alles umgebaut hatten, die ganze Führungsebene hat sich auf ihren Platz oder auf einen Platz gesetzt und hat den nie wieder verlassen. Und dann haben die von heute auf morgen war deren ganze Idee einfach kaputt.
Ja, das ist so.
Das ist auch herrlich.
Man hat geplant und dann kam die Realität und die Vorbildfunktion hat es dann, weil das ist der Punkt.
Komplett eingerissen, ja.
Und dafür müssen wir ein bisschen was über Menschen wissen und wir sollten uns auch für Menschen interessieren. Und da sind wir wieder auch bei Arbeitsgestaltung und bei humanzentrierter Arbeitsgestaltung, bei gehirngerechtem Arbeiten. Also ne, du siehst, da kommen wir immer wieder vom Prinzip an dieser holistischen Perspektive vorbei.
Also wir können jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir haben leider die Stunde nicht mehr. Spannend. Ja, ich würde zum Schluss noch, eigentlich das ist meine zweite Lieblingsfrage, wie kann man losgehen, anfangen?
Ich würde wirklich sagen, das haben wir auch mit dem Buch so ein bisschen versucht, einzelne Felder, Handlungsfelder mal zu skizzieren. zu sagen, wir suchen uns eine Sache aus.
Mhm.
Und das, ja. Na, da probieren wir mal, ich sage immer ein bisschen ketzerisch, sozialistische Planung von Erfolg. Ja, also einfach ein Thema mal probieren, wo es wahrscheinlich ist, dass man es auch hinbekommt. Weil wenn man das dann merkt, ne, wir sind veränderungskompetent, uns gelingt es, dann kommt Mut auch für größere Schritte.
Mhm.
Und dann geht mehr so. Und deswegen, also ich würde immer sagen, bitte nicht überfordern. Und etwas, was einen vielleicht immer gestört hat. Also weil man dann sofort einen Effekt erlebt.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Das Buch kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Buch heißt New Work in der Architektur, geschrieben von Vera Starker und Jette Hopp. Liebe Vera, ja, vielen Dank, dass du heute im Podcast warst. War sehr, sehr interessant. Ich glaube, auch viele schöne Ideen, viel Input zum Anfang, zum Losstarten, um selber das Thema New Work im eigenen Planungsbüro Wirklichkeit werden zu lassen oder zumindest in das Tun zu kommen, wie wir heute gelernt haben, was dann den Lösungsraum für viele weitere Veränderungen öffnen kann.
Ich danke dir.
Vera, vielen Dank.